Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 des Unter-Vier-Augen-Podcasts. Wie immer mit Johannes, mit mir und mit
Marius.
Ja, und heute mit einer ganz besonderen Folge, weil den Podcast gibt es ja jetzt schon einige Zeit, aber wir machen heute was, was wir wirklich noch nie gemacht haben. Wir haben uns nämlich für diese Podcast-Folge tatsächlich live getroffen. Wir wohnen zwar ja nicht so weit auseinander, wir zwei, aber trotzdem, die Folgen nehmen wir immer remote, wie es neudeutsch heißt, auf. Und diesmal aber nicht.
Genau, denn ich habe mich aus dem unterfränkischen Auenland ins oberfränkische Auenland einfach mal hergebeamt und sitze jetzt hier neben Johannes am Tisch.
Genau, und es ist richtig schön, dass wir das jetzt auch mal zusammen so wirklich Auge in Auge machen können.
Vier Auge.
Da passt ja die vier Augen dann. Ja. Jetzt sind wir wirklich unter vier Augen.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Wir haben uns dann natürlich überlegt, was machen wir für diese Folge, wenn wir uns schon mal treffen. Und eigentlich war es relativ schnell klar. Wir wollen uns zusammen was anschauen und dann darüber reden. Das war die grundlegende Idee. Ne?
Genau. Und dann haben wir geguckt, was du so für DVDs noch rumliegen hast, ungesehene, und welcher Film nicht so lang ist und auf was sind wir gestoßen?
Wir sind auf den Film Kafka aus dem Jahr 1991 gestoßen. Und als die Idee aufkam, den möglicherweise zu nehmen, meinte Mario sofort, wir nehmen den. Warum eigentlich?
Es passt ja dieses Jahr ganz gut. Dieses Jahr ist 100 Jahre Todestag von Kafka gewesen im Juni. Ich habe mal ganz kurz Germanistik studiert und hatte da auch ein bisschen mit Kafka zu tun. Und du bist Diplom-Germanist und hast hier eine Kafka-Gesamtausgabe rumstehen. Passt perfekt.
Ja, und ich habe mich tatsächlich auch damals beim Universitätsabschluss mit Kafka auch relativ viel beschäftigt. Ich muss zugeben, ihr kennt es wahrscheinlich, wenn es schon eine Zeit her ist, manches weiß man dann doch nicht mehr. Aber einiges ist natürlich hängen geblieben. Und es ist schon so, dass Kafka als Autor eine sehr, sehr spannende Gestalt auch ist. Und da steckt schon viel dahinter. Jetzt der Film Kafka, den wir uns angeschaut haben, der heißt aber natürlich erstmal nur Kafka. Man könnte ja jetzt annehmen, da steckt eine Biografie dahinter. Ist es aber ja nicht, sondern was steckt dahinter, Marius?
Ja, das ist im Endeffekt ein Film, in dem der Protagonist Kafka heißt, aber nicht ausdrücklich Franz Kafka. Und er versucht dann quasi die Umstände eines Todesfalls in seinem Umfeld zu ermitteln oder herauszufinden, warum sein Arbeitskollege und Freund da verstorben ist. Und diese Geschichte ist quasi angereichert mit Motiven und Versatzstücken aus seinen Werken.
Was wir auch spannend fanden, deswegen ist auch ein bisschen natürlich die Wahl dann auf den Film gefallen, war, als wir uns die Liste der Darstellerinnen und Darsteller angeschaut haben, natürlich, Jeremy Irons spielt den Kafka, ihn kennt man, denke ich. Es spielt auch Armin Müller-Stahl mit, der ja mit Sicherheit auch zu den international bekanntesten deutschen Schauspielern gehört. Es spielt Alec Guinness mit, den viele sicherlich noch aus zahlreichen Filmen kennen. Und auch über den Regisseur gibt es ein bisschen was zu sagen.
Genau. Also Steven Soderbergh, das war erst sein zweiter Film 1991, Kafka. Vorher hat er den Film Sex, Lügen und Videos gemacht. Und er war, als er den Film Kafka gedreht hat, erst 27, 28. Er hat natürlich später noch Karriere gemacht mit Traffic, mit Ocean's 11 und den Fortsetzungen. Ich habe ehrlich gesagt, bis er von Steven Soderbergh hatte ich vorher nur einen Film gesehen. Nämlich den Horrorfilm Unsane, den er für relativ wenig Geld 2017, 18 mit Smartphones gedreht hat, in dem es um eine Frau geht, die sich verfolgt fühlt und sich dann da plötzlich in einer Psychiatrie wiederfindet und so weiter. Also ein inszenatorisch durchaus starker Horrorfilm. Ansonsten habe ich von Soderbergh nicht viel gesehen, hat, glaube ich, auch in den letzten Jahren wenig gemacht oder eben nur so kleine Sachen. Und Kafka war eben sein Zweiter Film, ursprünglich war das wohl als normales Biopic geplant von Kafka, aber der Soderbergh hat das Drehbuch, das von einem Lem Dobbs stammt, hat er umgeschrieben, um das quasi ein Mystery-Thriller draus zu machen oder einen. Im Endeffekt ist es ein Film Noir, kann man sagen.
Ja, könnte man sagen,
ja. Weil es da gewisse Elemente hat und natürlich auch in dieser, mit dieser Schwarz-Weiß-Ästhetik, sag jetzt mal, 90% des Films sind wirklich in Schwarz-Weiß, ist natürlich, hat das die starkes Film Noir-Ambiente.
Also ich musste noch mal ganz kurz zurück zum Regisseur. Ich musste feststellen, als wir dann zusammen in die Liste seiner Filme geguckt haben, dass ich doch mehr von ihm gesehen habe, als ich zunächst gedacht habe. Also ich habe tatsächlich die Oceans-Filme von ihm gesehen. Ich habe in den frühen 2000ern Traffic, die Macht des Kartells gesehen. Ein paar andere sind noch dabei. Und eben bis hin, das war der letzte, den ich von ihm kannte, nämlich Contagion.
Contagion.
Wie spricht sich das?
Ja, Contagion.
So Contagion. Also diesen Virus-Film, der im Endeffekt während Corona ja wieder aufgekommen ist, dass man ihn anguckt, weil plötzlich alle irgendwie nach so Informationen gesucht haben und da stieß man drauf, oh, es gibt doch tatsächlich einen Film über ein Virus, was da weltweit für Furore sorgt. Und da war tatsächlich dieser Film von 2011 dann mit dabei und der war plötzlich wieder riesig populär und in dem Zusammenhang habe ich den auch mal gesehen. Also einige Filme doch von ihm angeguckt gehabt, aber eben nicht diesen Kafka-Film. Und war natürlich jetzt ein schöner Anlass, den mal dann anzuschauen. Und das haben wir beide eben, ja, kurze Zeit bevor wir jetzt hier den Podcast aufnehmen, genau, gemacht. Die Eindrücke sind also noch relativ frisch. Und wir wollen jetzt einfach mal darüber berichten, wie wir das so empfunden haben und ob wir am Ende sagen können, ja, es würde sich doch durchaus auch für Filmfans lohnen, den mal anzuschauen, wenn man es noch nicht getan hat. Genau, das ist jetzt unsere kleine Aufgabe für die nächsten Minuten, ein bisschen zu vermitteln, was in dem Film so passiert und wie vor allem natürlich. Weil ich denke, das wirst du bestätigen, du hast Film Noir gerade schon so ein bisschen als Referenz auch erwähnt. Die Bilder machen in dem Film schon sehr viel aus.
Ja, also das ist auch die Stärke, ist die Inszenierung. Also der Film ist zum großen Teil in Schwarz-Weiß. Im späteren Verlauf ist er dann plötzlich mal in Farbe. Ich denke mal, das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Und der ist wirklich, spielt ja dann auch in den 20er Jahren, ist auch ganz offensichtlich in Prag gedreht worden. Das ist diese Stadt, das irgendwie hat sowas, bisschen sowas Albtraumhaftes, weil es natürlich gefühlt immer Nacht ist. Und die Hauptfigur basiert im Endeffekt auch dahingehend schon auf Kafka, dass der ja eben als Beamter in einer Arbeiterunfallversicherungsanstalt arbeitet und dort eben Berichte da schreiben muss, alles sehr bürokratisch und teilweise eben Kafkaesk, kann man sagen. Mhm. Ich arbeite ja selber als Teil der deutschen Bürokratie in der Verwaltung und hab da gewisse Tendenzen auch wiedererkannt, um das mal überspitzt zu formulieren. Und also ästhetisch ist der richtig, richtig gelungen. Ich fand auch die, vor allem die Musik fand ich richtig stark. Die setzt überwiegend auf so ein Instrument, das in Osteuropa, glaube ich, auch ganz beliebt ist, das Zimbal. Das ist so eine Art Zither mit gespannten Saiten, die man mit so Stäben, mit so kleinen Stäben klöppelt und die kann man auch mit den Fingern zupfen. Und das verleiht dem Ganzen so eine osteuropäische Mischung. Es hat aber auch fast ein bisschen was von so Western-Atmosphäre teilweise. Also
ja, die Atmosphäre ist nicht durch die Musik, sondern auch durch die Bilder natürlich. Du hast es erwähnt, ziemlich düster. Fängt auch direkt im Film an. Es geht ja eigentlich relativ hart los mit einer Verfolgungsjagd, die man gleich so am Anfang erlebt, die durch die Straßen der Stadt läuft. Und wo du auch sofort während des Films gesagt hast, das könnte jetzt genauso auch in einer Altstadt, wie wir sie bei uns kennen, von Würzburg über Bamberg, wie auch immer, spielen, weil man hat diese engen Gassen, ja. Dann die Dunkelheit, es ist Nacht, man hat Schwarz-Weiß im Film nur. Also das heißt, es ist gleich so eine Atmosphäre, die einen ein bisschen runterdrückt. Und ja, das ist schon sehr, sehr interessant gemacht. Und was du zwischenzeitlich auch mal gemeint hast, und das ist auf jeden Fall auch zu 100% richtig, in vielen Fällen könnte man auch denken, dass der Film deutlich älter ist.
Ja, also wenn du jetzt nicht gerade die Gesichter in Nahaufnahme siehst oder in näherer Aufnahme und hast da irgendwie so Panoramaszenen, was sich in der Versicherungsanstalt oder jetzt irgendwie so nachts draußen, wo die Leute da irgendwo vor dem Restaurant oder der Bar stehen, dann denkst du wirklich, das könnte ein Film aus den 30ern oder 40ern eben sein, wo, was weiß ich, gleich Humphrey Bogart um die Ecke kommt oder sowas. Also das ist schon irgendwie technisch und stilistisch ist es sehr gut gemacht und du hast dann auch so ein bisschen so Versatzstücke mit die einzige Frau, die wirklich eine Rolle im Film hat, die Gabriela Rossmann, die ist eine Kollegin von Kafka und auch eine Kollegin von dem gemeinsam verstorbenen Kollegen, die hat auch ein bisschen sowas von so einer von einer femme fatale so ein bisschen, also die ein bisschen so die Hauptfigur so in den Abgrund mitreißt, kann man sagen, ohne dass das jetzt aber extrem so ausformuliert, das würde ich jetzt mal sagen. Also es hat schon sehr viele Film-Noir-Elemente und sagen wir es mal so, der Film, ohne jetzt groß was zu spoilern, hat auch kein Happy End. Also.
Das würde zu Kafka auch nicht passen, wenn man jetzt mal zum echten Kafka sozusagen
guckt. Das würde zum Film-Noir auch nicht passen. Genau, also.
Also es ist ja wirklich so, der Film heißt Kafka. Man kann jetzt mit gewissen Erwartungen an so einen Film rangehen. Wir wussten ja vorher, weil man liest dann mal zumindest ein, zwei Sätze drüber, dass es eben ja keine Kafka-Biografie ist, sondern nur auf Elementen aus Kafka-Büchern und so weiter basiert. Jetzt war natürlich für mich auch interessant, nachdem ich mich damit auch länger beschäftigt habe, was kommt denn so alles eigentlich vor? Und es ist schon so, dass einige Elemente dabei sind, die in dem Film auftauchen. Also eins, und damit verrät auch keiner zu viel, ist natürlich das Schloss. Es gibt eben ja den unvollendeten Kafka-Roman Das Schloss. Und das Schloss spielt da auch wieder eine Rolle, in dem Fall erstmal als Bauwerk. Ja, es ist da, es thront über der Stadt. Aber es finden sich auch aus anderen Kafka-Werken einige Anspielungen, bis hin dazu, dass wirklich ja, die Werke nahezu zitiert werden. Also dass Personen, die mitspielen, sich auf irgendwas aus den Werken beziehen, dass irgendein Freund ihn fragt, was schreibst du gerade wieder? Und er fängt dann an zu erzählen, ja, von so einer Geschichte von jemandem, der quasi in ein Monster verwandelt aufwacht, ja. Formulieren wir es mal so. Und da weiß man natürlich sofort, was da dahinter steckt. Und was auch ein sehr interessantes Motiv ist, was bei Kafka ja in der Literatur immer wieder auftaucht, unter anderem sehr, sehr stark der Prozess, ist die Geschichte, dass jemand in irgendeine Situation gerät, für die er aber in dem Sinne nichts kann oder zu der er gar nichts dazu getan hat. Er findet sich einfach in irgendeiner Situation wieder und muss jetzt gucken, wie komme ich da raus, kann ich eine Lösung erarbeiten, und natürlich bei Kafka immer wieder, werde ich dafür nicht am Ende bestraft. Ja, also das, sowas kommt immer wieder als Motiv vor und sowas findet sich auch im Film wieder.
Ja, also es ist auch dann immer so eine Ausweglosigkeit und absurde Bürokratie, die keiner versteht, und es gibt eine sehr lustige Szene im Film, wo ich sehr gelacht habe. Da geht Kafka in ein Archiv und fragt den Archivar dort, warum wird denn das und das so und so gehandhabt? Und der sagt dann, das ist ein jahrhundertealtes Gesetz, so nach dem Motto, wie kann man das in Zweifel ziehen? Das wurde doch schon immer so gemacht. Da musste ich so lachen, weil ich manchmal das Gefühl habe, im realen Leben ist das auch so. Also,
ja, feststehende Dinge, die keiner in Frage stellen soll, darf, will. Ja, also genau. Die Geschichte gibt es im echten Leben auch, auf jeden Fall. Ja. Aber das ist richtig, also diese Archivszene, die war schon auch sehr, sehr gut mit diesem wirklich überalten Archivar, der ja gefühlt schon 90 war, ja, und da durchs Archiv tigert. Ja. Also den
fand und ich dann auch sehr, dieses Archiv hat dann sowas Labyrinthisches, und der Kafka hatte dann zwischendurch Mühe, diesem Archivar, der dann da irgendwie rumgelaufen ist, zu folgen, und dann immer hat man auch dann, das war auch sehr, sehr gut gelöst. Das ist dann auch später in der Szene, wo er dann auch in so einem Archiv da irgendwie rumsteigt, ist das auch irgendwie so, es ist so richtig albtraumhaft, und da ist es riesengroß alles und riesige Schubladen und also sehr, wie gesagt, ästhetisch und stilistisch sehr, sehr gut gemacht.
Ja, also Größe ist ja auch sowas, was im Film eine Rolle spielt. Ja, du hast dieses riesige Archiv, du hast das zweite, durch das er dann turnt, wie du gerade gesagt hast. Du hast die riesige, nennen wir es mal Behörde, es ist zwar jetzt eine Versicherung, aber wahrscheinlich ja staatlich damals organisiert, in der er arbeitet. Also es gibt viele Dinge, die groß sind. Ja, und die Größe macht einem dann, das ist in Kafka-Werken auch immer wieder so ein bisschen Thema, die macht einem Angst. Also wenn das, wenn ich jetzt an das Schloss denke zum Beispiel, der Protagonist im Kafka-Werk, für den ist das Schloss auch so was Unnahbares, Großes, kommt da gar nicht ran. Und so ist es mit Elementen in diesem Film irgendwie auch, wo man meint, die stehen einem im Weg, aber man kann nichts gegen sie tun.
Ja.
Ja, also war sehr, sehr interessant, sich da mit so Details zu befassen, gerade für mich, nachdem ich da ja doch einiges früher mal an Arbeit in so Kafka-Analyse, Literatur, Kritik und Co., was ich da alles zu Studienzeiten gemacht habe, investiert hatte. Hat schon Spaß gemacht, die Elemente dann da auch wiederzufinden. Jetzt ist aber natürlich die Frage, die man stellen muss, wenn ich Elemente in so einem Film drin habe, die sich wirklich auf so eine ja wahnsinnig bekannte Persönlichkeit wie Kafka beziehen und das auch noch in so einen wunderbaren optischen Rahmen setze, dann klingt es ja so, als könnte jetzt eigentlich gar nichts mehr Schlechtes passieren, oder? Oder kann doch was Schlechtes passieren?
Ja, was heißt Schlechtes? Also im Endeffekt, die Sache, was ein bisschen das Problem am Film ist, ist, dass die Geschichte zwar jetzt nicht uninteressant ist, aber die dann doch im Vergleich zur Optik, Ästhetik und der Musik und den SchauspielerInnen-Leistungen einfach nicht überzeugen kann. Das ist zwar jetzt irgendwie so als absurder Film noir mit Kafka-Anleihen ist es durchaus ganz ordentlich, aber so wirklich zwingend ist es jetzt nicht, finde ich. Da war dann, okay, es ist natürlich auch wiederum gut, dass es jetzt nicht bis ins Kleinste wirklich ausformuliert ist und das Ende dann im Endeffekt auch, sag ich jetzt mal, eher offen bleibt, beziehungsweise ernüchternd. Aber da hätte man irgendwie, das Ganze hätte man schon auch vielleicht ein bisschen tiefgreifender ausarbeiten können, wenn nicht müssen. Das ist das, was ich so, den Eindruck, den ich so hinterher habe. Also wie gesagt, ich habe den Film gern angeschaut und die ganzen technischen und kreativen Bereiche, die ich genannt habe, die überzeugen alle, aber inhaltlich ist er halt dann doch irgendwie ein bisschen nicht durchwachsen, aber ein bisschen zu wenig zwingend.
Ja, ich habe ja relativ kurz nach dem Film, wenige Minuten nachdem der Abspann durch war, zu dir gemeint, mir fehlt so ein bisschen das, warum das Ganze. Ja, das war so ein bisschen mein Eindruck. Also mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, den anzuschauen. Und mich hat er in keinster Weise gelangweilt oder irgendwas. Im Gegenteil, also das war zu Teilen auch spannend und ging richtig rund. Es gibt auch ein paar Elemente, wo man eher an Horror teilweise ein bisschen auch denken kann. Ja. Insofern steckt da doch einiges drin. Aber ich habe mir eben so ein bisschen die Frage gestellt, warum das Ganze? Also was nehme ich mit? Welches Fazit kann ich jetzt daraus ziehen? Wir wollen ja über den Inhalt jetzt hier nicht zu viel verraten. Deswegen, wer den Film dann mal anschaut, wird vielleicht aber zu einer gleichen Frage kommen. Auf jeden Fall irgendwie fehlt mir so ein bisschen was erklären würde, warum ich das jetzt alles so aufgreife, warum ich gerade diese Kafka-Elemente nehme und was eben so das Fazit des Ganzen sein könnte. Also da tue ich mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit, auch wenn ich sagen muss, wie erwähnt, es hat Spaß gemacht, das anzuschauen. Und vor allem auch die Kafka-Elemente dann zu sehen. Wenn ich jetzt noch das bisschen größere Ganze wüsste, rauskriegen würde, für mich selber auch, wäre ich ein bisschen glücklicher noch. Ja. Mhm. Siehst du das ähnlich?
Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile dagegen, dass jetzt irgendwie ein Film alles erklärt und alles ausformuliert. Das macht es dann meistens irgendwie ein bisschen banal dann vielleicht. Und hat dann teilweise auch ein bisschen zur Folge, dass dann ein Film vielleicht bei der zweiten oder dritten Sichtung einfach nicht mehr so gut ist, weil man weiß schon alles. Und wenn man jetzt aber zum Beispiel den findet alles nochmal nicht alles so ausformuliert und erklärt, und man guckt sich dann Jahre später den Film nochmal an, dann hat man vielleicht auch wieder einen anderen Eindruck und hat eine andere Interpretation. Also ja, ist mehr erklären, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich geholfen hätte.
Also mich würden zumindest ein bisschen die Hintergründe auch von Drehbuch und Regie interessieren, was man damit sozusagen bezwecken will. Das wäre ein bisschen das, wo ich dran überlegt habe. Aber nichtsdestotrotz, es hat auch mir wirklich Spaß gemacht, den anzuschauen. Und ich war vor allem auch überrascht. Du hast dann zwischendrin ja auch schon mal angesprochen vorhin, dass der Film eigentlich ja in einem relativ jungen Alter des Regisseurs entstanden ist. Und ich kenne jetzt eben vor allem spätere Filme von ihm. Und wenn ich mir jetzt die ja eher actiongeladenen Oceans-Filme oder wie auch immer anschaue, das hat mit so einem Film wie jetzt Kafka eigentlich gar nichts zu tun. Und insofern ist es schon spannend, dass so ein Werk, was auch so bildstark ist, so weit am Anfang von so einer Regisseurkarriere steht. Also das finde ich sehr, sehr interessant.
Ja, du würdest jetzt auch eher denken, dass das jetzt von einem Regisseur ist, der schon sehr erfahren ist und keine Ahnung, oder ich weiß es nicht. Man könnte fast zu dem Schluss kommen, ursprünglich sollte ein viel älterer und erfahrener Regisseur den Film machen, aber der wollte nicht oder ist verstorben oder keine Ahnung. Und dann hat man halt irgendwie gemeint, ach, wir nehmen doch jetzt einfach den jungen Steven Soderbergh, der kann das doch vielleicht auch ganz gut machen, schon irgendwie alles vorbereitet, der muss jetzt einfach nur noch da irgendwie das abdrehen und dann seinen Namen in Abspann schreiben, aber gerade so war es anscheinend nicht. Also der hat das wohl irgendwie, das Drehbuch der Steven Soderbergh hat er irgendwie in die Hände bekommen und hat dann da sich vermutlich gemeinsam mit einem Studio, mit Produzenten entschlossen, diesen Film eben zu machen als seinen zweiten Spielfilm überhaupt. Also das ist schon eine mehr als
Das ist
respektable
beeindruckend, auf
Leistung.
jeden Fall, finde ich auch, ja. Wenn du jetzt so als Fazit, wie wir das ja auch bei unseren schriftlich veröffentlichten Filmkritiken machen, wenn du jetzt eine Wertung vergeben musst zum Schluss, was würde bei dir rauskommen und was würde in der Fazitzeile stehen?
Normalerweise schreibe ich ja immer erst den Text in die Fazitzeile und dahinter die Punktebewertung. Deswegen muss ich jetzt gerade überlegen. Also mach jetzt mal kurz. Ästhetisch und technisch überzeugender Mystery-Thriller im Film-Noir-Gewand. Inhaltlich leider etwas unausgegoren. 7 von 10 Punkten.
Also ich käme auf die gleiche Wertung. Den Gedanken habe ich mir vorher natürlich auch gemacht. Was würde ich da geben? Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich war zwischenzeitlich am Überlegen, allein weil mich das optisch und alles so drumherum schon positiv mitgenommen hat, ob man jetzt sogar ein Pünktchen mehr geben könnte. Aber ich komme am Ende auch auf die gleiche Wertung, so ein bisschen mit dem Fazit, dass das optisch wirklich alles sehr, sehr wunderbar ist, dass mir die Schauspieler sehr,
Ja,
sehr gut
genau.
gefallen. Das
Schauspieler,
darf man
ja.
auch noch dazu sagen. Und dass ich aber eben nicht verstehe, warum Kafka der Protagonist des Films sein muss. Das könnte auch genauso gut eine andere Person in dem Moment sein. Da gibt es ja auch noch was nicht so Uninteressantes dazu zu erzählen, was du vorhin noch herausgefunden hast, dass es da eine neue Version von irgendwie geben soll, von dem Film, die wir natürlich jetzt nicht sichten konnten,
Ja.
aber dass sich der Regisseur da ein bisschen Gedanken gemacht hat und das wohl überarbeitet hat, um da eine alternative Version dazu
Genau.
rauszubringen, ne?
Also der Steven Soderbergh hat 2013 die Rechte an den Film wieder zurückbekommen und hat dann sich mit dem Drehbuchautor wieder zusammengesetzt. Dann haben sie noch ein bisschen was umgeschrieben, haben noch ein paar so Szenen nachgedreht Der Film ist dann, die neue Fassung ist dann rausgekommen, 2021 unter dem neuen Titel Mr. Kneff. Also ist dann das, was zum Beispiel ein Filmkritiker damals kritisiert hat, Film ist durch den Namen Kafka, ist er eigentlich etwas irreführend, aber ohne diesen Namen würde sich wahrscheinlich auch keiner für den Film interessieren. Also dieser Mangel ist dann quasi in Anführungszeichen behoben worden. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, ob es diese Version überhaupt schon irgendwo zu sehen gibt. Vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit, diese andere Fassung, die vermutlich dann auch ein bisschen länger ist, weil der Film war jetzt mit 95 Minuten jetzt eher kurz, aber ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der zu kurz war. Also wenn das jetzt 2,5 Stunden gegangen wäre, hätten wir uns vielleicht auch ein bisschen gelangweilt. Also
das, nö, das passt schon so.
Also das wäre ja. Vielleicht mal interessant, falls man irgendwie mal an diese alternative Fassung kommt, die mal zu gucken und das Ganze dann zu vergleichen. Aber wie gesagt, es gibt eine alternative Fassung, die von 2021, also zum quasi 30 Jahre nach dem ursprünglichen Filmstart beim Filmfestival veröffentlicht wurde.
Ja. Und was wir, denke ich, sagen können, ist, dass es sich auf jeden Fall lohnt, den mal anzuschauen. Also ja. Wer ihn noch nicht gesehen hat, gern mal angucken und sich seine eigene Meinung dazu bilden. Uns hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Und,
ja, war keine schlechte Wahl.
Ja, also das ist auf jeden Fall, wenn man sich ein bisschen für das Thema interessiert. Ich habe jetzt selber ja eigentlich nichts von Kafka gelesen. Ich kenne halt nur, weiß halt so ein paar Sachen über ihn und habe dieses Jahr den Film Die Herrlichkeit des Lebens über seine letzten Lebenswochen und Monate und seine letzte Liebe da gesehen, den ich ziemlich gelungen fand. Da findet man natürlich auch dann die Kritik auf Vier Augen Kino. Von daher ist es immer interessant und ich bin jetzt auch ein bisschen fast angespannt, da auch wirklich mal was von Kafka zu lesen. Also es kann sein, Johannes, wenn ich danach halt gehe, dass dann vielleicht der ein oder andere Band von deiner Kafka-Gesamtausgabe kurzfristig verschwindet und dann vielleicht wundersamerweise wieder auftaucht, wer weiß.
Gucken wir mal. Werd's überprüfen, ja. Ob du deine Aussage wahr machst.
Und es ist, glaube ich, was der Film ganz gut ist, wenn man jetzt sagt, man möchte kein Biopic über Kafka sehen und möchte einfach mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, über was er so schreibt, was sind seine Themen, was sind die Motive, glaube ich, dafür ist der Film, glaube ich, gut geeignet.
Das definitiv, ja, weil es steckt, wie ich schon gesagt habe, auch einiges aus seinen verschiedenen Werken, also aus Kafkas, dem echten Kafka, ja,
genau.
Aus seinen Werken drin und es lohnt sich wirklich, ja. Da mal reinzuschauen.
Ja.
Genau, ja, das soll es mal zu unserem spontanen wir gucken den Kafka-Film Event gewesen sein. Wir haben aber für heute natürlich auch noch was anderes vorbereitet. Und zwar, wenn ihr euch an die letzte Folge erinnert, wo wir ein bisschen über unsere Vier-Augen-Geschichte erzählt haben, war ja so die Frage, wäre es nicht spannend, bei so einem langen, großen Archiv, was wir schon auch an Kinofilmen, an Filmkritiken auf unserer Webseite haben, nicht immer mal was rauszuziehen, zufällig zu gucken, auszuwählen und dann zu schauen. Ich habe jetzt zum Beispiel die Kritik zu einem Film aus dem Jahr, keine Ahnung, 2011. Sprechen wir da nochmal drüber. Habe ich den nochmal gesehen? Was würde ich jetzt heute dazu denken, schreiben, sagen? Und wir haben die Rubrik einfach mal die Vier-Augen-Zufallskritik genannt und haben natürlich dann den Zufallsgenerator kurz vor unserer Aufnahme hier mal angeworfen.
Genau.
Und es kam was wirklich Spannendes dabei raus, was auch, glaube ich, eine Geschichte ist. Ich weiß gar nicht, ob es einen zweiten Film gibt, vielleicht doch, aber wo es auf jeden Fall von uns beiden Meinungen dazu gibt. Es ist nämlich herausgekommen, dass Parfüm aus dem Jahr 2006. Da gibt es auf der Vier-Augen-Kino-Seite eine Filmkritik von mir und Marius hat dann in die Kommentare seine Filmkritik damals dazu geschrieben und ja, der Film wurde sozusagen vom Zufallsgenerator hier ausgewürfelt und jetzt haben wir Gelegenheit, uns über den einfach nochmal zu unterhalten, ohne ihn jetzt gerade vor 2 Stunden gesehen zu haben. Aber einfach mal noch mal ein bisschen Retrospektive. An was erinnerst du dich so? Was, ohne groß deine Kritik gelesen zu haben, was ist dir hängen geblieben?
Das basiert ja auf dem gleichnamigen Roman von Patrick Süskind. Den habe ich damals in der Schule mit 17, 18 auch gelesen. Ja, dann kann ich mich auch, dunkel ja. Erinnern. Du wahrscheinlich dann auch zur ja. Gleichen Zeit. Und ist von Regisseur Tom Tykwer, das ist ein auch recht renommierter deutscher Regisseur. Ich glaube, sein erster großer Erfolg war Lola Rent 1998. Der Film ist von 2006 und im Endeffekt geht es in der Geschichte ja um Jean-Baptiste Grenouille, ein Mensch, der in gruseligen Verhältnissen geboren wird und selber keinen Geruch besitzt, aber er hat einen absolut einmaligen Geruchssinn und ist seine Lebensaufgabe ist es, das perfekte Parfüm quasi zu kreieren und was wo, er schreckt aber auch nicht vor Mord und Totschlag zurück, um quasi die Düfte von den Leuten, vor allem von, sag jetzt mal, Frauen eben zu erhalten. Und dieses Buch, was Gerüche in einem großen Detailreichtum beschreibt, das hat doch tatsächlich der Tom Tykwer geschafft, gut in einen Film umzusetzen, in eine internationale Produktion, die auch auf Englisch gedreht wurde, mit internationalen bekannten Schauspielern wie Dustin Hoffman, Alan Rickman und den deutschen Schauspielerinnen Corinna Harfuch und Birgit Minichmayr unter anderem. Die Hauptrolle spielte ein damals unbekannter, mittlerweile aber durchaus bekannter britischer Schauspieler namens Ben Whishaw, der die Sache meiner Ansicht nach sehr großartig gemacht hat, weil er eben auch ein bisschen wie viele britische SchauspielerInnen eine eigentümliche Physiognomie hat, um das jetzt mal nett auszudrücken. Und also ich fand den damals, ich habe den zweimal sogar im Kino gesehen und ich fand den damals inszenatorisch stark, das kann ich mich dunkel erinnern und ich gebe jetzt zu, ich habe meine Kritik jetzt von vorhin, habe ich die vorhin nochmal gelesen. Und was ich ein bisschen kritisiert habe damals, dass eben ein bisschen so, im Buch gibt es eine Distanz zu der Hauptfigur, die ja ein Mörder ist. Und diese Distanz fehlt ein bisschen im Film. Das habe ich damals als Kritikpunkt gesehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich den Film überhaupt nochmal nach dem Kinobesuch 2006 oder den beiden Kinobesuchen gesehen habe, wenn dann nur noch einmal und dann wahrscheinlich ein, zwei Jahre später auf DVD. Also von daher, ich könnte mir vorstellen, dass ich den Film jetzt 18 Jahre später vielleicht ganz anders sehe. Jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, oh, der ist schlecht oder mittel, sondern ich würde jetzt auch sagen, der ist wahrscheinlich, vermute ich, dass ich den auch noch gut finden würde, aber ich hätte vielleicht eine andere Wahrnehmung, weil ich jetzt einfach seitdem x-hundert Filme gesehen habe und die Funktionsweise und die Besonderheiten eines Films besser zu würdigen weiß und ich nicht mehr so auf die Geschichte stürzt.
Ja, also wir können es ja hier verraten an der Stelle. Du hast damals auch aber eine relativ hohe Wertung für den Film gegeben, nämlich 8 von 10.
Ja.
Ich habe ja auch eben die Kritik dazu geschrieben und habe einen Punkt mehr gegeben, nämlich 9 von 10. Ich habe jetzt die Kritik nicht ganz durchgelesen. Ich habe mir nur mal das Fazit von mir nochmal angeschaut. Und es stimmt, also ich kann mich zwar jetzt natürlich nicht mehr daran erinnern, wie ich die Kritik geschrieben habe, aber schon, wie ich den Film im Kino und später einmal noch, ich glaube, als er im Fernsehen kam, gesehen habe. Ich fand den schon wahnsinnig beeindruckend und vor allem deswegen, weil ich oft Schwierigkeiten mit Literaturverfilmungen habe. Also Filme, wo ich wirklich das Buch vorher gelesen habe und dann den Film sehe, war ich in den meisten Fällen bis jetzt eher enttäuscht. Und das war bei dem Film aber nicht der Fall. Mhm. Also ich fand den auch beim zweiten Mal gucken, was ja auch schon wieder einige Jahre her ist, richtig gut, schön umgesetzt, wirklich sehr detailreich und auch nah an dieser Romanvorlage. Es gab einen Kritikpunkt, den ich hatte, den weiß nicht, ob ich den heute noch hätte, aber damals, als ich die Kritik geschrieben habe, 2006, hatte ich ihn. Mir war das zu teilen ein bisschen zu brav. Also das Buch ist, nennen wir es mal in Anführungszeichen, böser.
Ja.
Vielleicht lag das auch daran, dass ich zur damaligen Zeit regelmäßig mein Horrorspezial auf der Vier-Augen-Seite gefüllt habe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, mir war es ein bisschen zu brav, weil, du hast es erwähnt, die Figur, die soll ja eigentlich ein bisschen eher Distanz wahren und die kommt einem aber ein bisschen sehr, sehr nahe. Also man hat dann fast Mitleid mal mit dem Grenouille oder wie auch immer. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das hatte ich beim Lesen des Buchs so nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, wenn ich mir auch meine Wertung von damals ja angucke mit 9 von 10, also das ist schon ein Film, der für mich so in dem Bereich der wirklich besten deutschen Kinoproduktionen der letzten Jahrzehnte rangiert. Also das kann ich durchaus auch heute noch so sagen. Und deswegen von meiner Seite gäbe es immer noch eine klare Empfehlung. Und ich würde mir den Film auch jederzeit, wenn ich jetzt gerade wirklich die Zeit habe, nochmal anschauen. Vielleicht irgendwann in ein paar Jahren mal wieder mit der dann etwas älteren Tochter zusammen. Vielleicht interessiert die sich auch mal für
wenn
sowas.
Wenn die selber dann oder in der Schule das lesen. Buch lesen genau. muss.
genau. Also könnte ja sein. Also dementsprechend, mir wäre jetzt nicht die Zeit zu schade, mir den Film wirklich nochmal anzugucken, weil ich einfach sehr, sehr gute Erinnerungen daran habe. Und eben erst recht an das Buch. Also ich glaube, das habe ich auch mindestens noch danach einmal gelesen. Und wir haben auch über den Film damals im Freundeskreis sehr viel geredet. Ich war auch damals mit ein paar Freunden im Kino, die auch das Buch gelesen hatten und die eben die gleiche Meinung hatten, nämlich, dass es endlich mal eine gelungene Literaturverfilmung ist, wo man sich ansonsten teilweise eben ja mal schwer tut, weil dann einfach irgendwelche Dinge abgeändert werden, wo man aber sagt, nö, das ist für mich eigentlich jetzt was sehr Relevantes, was ich schon genauso im Buch wie im Film dann auch gleich hätte. Und das war in dem Film, so wie ich mich auch noch erinnere, nicht der Fall. Also der war sehr, sehr buchgetreu umgesetzt.
Lass mich raten, der Freundeskreis bestand überwiegend aus GermanistikstudentInnen.
Waren auch welche dabei, ja. Ah, tatsächlich ja. damals.
Ja, ja. Ja. Nee, aber was du jetzt gesagt hast, dass der Film so brav ist, liegt wahrscheinlich an der Altersfreigabe von FSK 12. Man hätte natürlich jetzt richtigerweise, wäre es konsequenter gewesen, den Film mit so umzusetzen, dass er FSK 16 wäre. Das wäre vielleicht die Sache, wo dann eben auch die Distanz zu dieser Figur, Hauptfigur, die ja ein Serienkiller ist, sagen wir es, wie es ist, hätte besser umsetzen können vielleicht. Also das ist vielleicht auch ein bisschen so das Problem, dass der Film sehr viel gekostet hat. Das war damals, glaube ich, der teuerste deutsche Film überhaupt. War man gewiss in der Verlegenheit, dass man, um den massenkompatibler zu machen, eben ein bisschen, sag jetzt mal in Anführungszeichen, familienfreundlicher zu gestalten, was natürlich, das ist aber kein Film für die Familie zum Schauen, es sei denn, alle sind über 16 oder so, das... Von daher, das ist wahrscheinlich ein bisschen das Problem gewesen, wenn das jetzt, was weiß ich, ein kostengünstiger produzierter Film gewesen wäre, dann hätte man den FSK 16 gemacht und dann wäre der deutlicher im Thriller-Horror-Bereich anzusiedeln, als er es bisher in der Form ist.
Ja, aber ich denke, da können wir, oder kann ich auch wieder für uns beide sprechen, ist im Endeffekt auch eine Empfehlung. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal anschauen. Und gerade deswegen natürlich, weil es mal wirklich eine dieser großen deutschen Produktionen ist, wo ich einfach auch glaube, das ist eine ähnliche Geschichte wie, keine Ahnung, das Boot. Das ist einfach was, das muss ich einfach mal gesehen haben, um dann da auch ein bisschen Eindrücke mitnehmen zu
können. Wobei das Boot jetzt auch nochmal ein paar Klassen besser ist.
Ja, also. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber es ist auch eine dieser großen deutschen Produktionen, die man auf jeden Fall gesehen haben muss.
Ja, nee.
Und ich würde sagen, der gehört auch da dazu.
Ja, ich bin jetzt auch am Überlegen, ob ich den jetzt noch irgendwie mal anschaue, jetzt auch mal in der englischen Originalfassung, weil er wurde ja auf Englisch gedreht. Und daher ist das jetzt, wie gesagt, auch so langer Zeit wieder mal, wäre es wieder mal interessant, den anzuschauen. Ich befürchte allerdings, dass die DVD meine Ex-Freundin damals gehört hat und die ich nicht mehr habe in meiner Sammlung.
Also ich habe ihn definitiv nicht auf einem physischen Datenträger, das kann ich sagen. Ja. Also wenn, muss das Streaming herhalten. Oder vielleicht kommt er mal im TV, wo wir wieder bei einem Thema wären, was wir in einer anderen Folge
besprochen haben. Wo ich doch schon gemeint habe, lineares Fernsehen ist tot und wer guckt denn noch Filme im linearen Fernsehen? Und ich nicht.
Wenn, dann aufnehmen.
Ja, aufnehmen, genau.
So irgendwann Mitternacht im ZDF oder wie auch immer.
Mitternacht im ZDF, kommt der Film wahrscheinlich auch immer wieder mal.
Könnte sein.
Öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommen ja die Filme ja nur nach 22 Uhr.
Also, meistens, genau. Okay. Das war ja jetzt eigentlich, auch wenn es die Vier-Augen-Zufallskritik war, fast schon wieder ein Tipp. Also wir hatten dann quasi unseren Vier-Augen-Tipp in einer Verkleidung jetzt hier auch mit dabei. Mhm. Ja. Ein paar Minütchen Zeit haben wir noch. Und dann komme ich einfach jetzt noch mit einem überraschenden Vier-Augen-Augenmerk um die Ecke. Einfach, um mal deine Meinung dazu auch einzufangen, weil das gerade wieder was ist, was mir so ein bisschen auffällt und es führt auch in einen Bereich, den wir auch in einer Podcast-Folge schon mal hatten. Das war eine Folge von unseren bisherigen, die ja so ein bisschen aus der Reihe war. Du erinnerst dich sicherlich an die Fußball-Europameisterschaftsfolge.
Ja. Ja.
Jetzt kein Fußball, aber auch Sport und auch was, was eben zurzeit manchmal wieder im TV läuft, dass man es auch ohne Abo gucken kann, nämlich die Formel 1. Mhm. Ja. Hast du mal Formel 1 früher geguckt, so als Schumacher und Co. aktiv waren?
Ja, genau zu der Zeit, also das war dann so, was weiß ich, 97, 98, 99 so grob, vielleicht so bis 2000. Ich fand es aber irgendwann dann mal überhaupt nicht spannend. Ich bin dann mit 17, 18 auch wirklich mal während ein Formel-1-Rennen, also wohlgemerkt eins, das am Nachmittag stattfindet. Also die meisten sind ja irgendwie so, wenn es grob europäischer Zeit sind, sind die ja Sonntag, Mittag, Nachmittag, bin ich wirklich mal eingepennt, weil ich es irgendwie doch dann recht langweilig fand. Es war wahrscheinlich auch eins dieser Rennen, wo nicht so viel passiert, weil da die Möglichkeiten von der Strecke her nicht so viel hergeben.
Das gibt's ab und zu, ja.
Also das ist jetzt natürlich ein interessantes Thema. Ich sage jetzt mal, kontroverse Meinung zum Thema Motorsport jetzt hier gleich mal fallen lassen oder noch
die,
nicht?
Die darfst du gern von mir aus fallen lassen, aber das soll gar nicht so sehr Motorsport und auch Formel 1 allgemein gehen, sondern um eine gewisse Art der Inszenierung.
Ah ja.
Das ist nämlich mein Thema des Augenmerks.
Also, ja.
Da kannst du gern auch dann was dazu sagen und die Meinung darfst du trotzdem dann auch noch loswerden.
Ja.
Was es mir geht, ist Folgendes. Mhm. Du hast ein Formel-1-Rennen, das dauert, sagen wir jetzt mal, 90 Minuten. Ja, mhm. Die fahren da los, fahren um die Strecke rum und fahren am Ende durchs Ziel. Das ist ja eigentlich das, was du auch, wenn du Formel 1 früher geguckt hast, wahrscheinlich in Erinnerung hast. Ein paar Überholmanöver zwischendrin, ein paar Boxenstops, wie auch immer. Damals, wenn auf RTL ein Formel-1-Rennen kam, so, was war das, 90er Jahre, ja, dann ging das los, ein paar Interviews geführt, dann ist so in einer Grafik eingeblendet worden, wer hat denn das Qualifying gewonnen, wer fährt denn von Pole los und wie auch immer. Und dann lief das Rennen ab und am Ende ist der WM-Stand wieder eingeblendet worden und wie auch immer. Also es lief relativ klassisch ab. Das war einfach eine Fernsehsendung und passt. Heutzutage aber, wenn du dir so ein Formel-1-Rennen anguckst, was du wahrscheinlich in letzter Zeit nicht gemacht hast,
nee.
Heute sieht das Ganze entweder so aus wie ein Film oder wie ein Computerspiel. Und ich sag dir auch warum. Mhm. Folgendes Beispiel. Wenn ein Fahrer da sein Rennen gewinnt oder auch das Qualifying gewinnt und auf die Pole Position fährt, dann wird nicht mehr nur da unten eingeblendet, Fahrer XY gewinnt und sein Name steht dann da, sondern muss man das Ganze natürlich auch optisch schön bebildern. Und deswegen gibt es dann ein eingespieltes Video, wie dieser Fahrer eine Siegesgeste macht. Mhm. Ich weiß aber ja nicht, wer vorher die Qualifikation gewinnt. Mhm. Ich weiß auch nicht, wer das Rennen gewinnt. Und es könnte auch mal zufällig sein, dass plötzlich der eigentliche Fahrer, der sonst nur Elfter ist, plötzlich gewinnt.
Ja.
Das heißt, ich muss ja von allen 20 Fahrern diese Siegesgeste vorher abgedreht haben.
Ist es dann immer die, wird quasi am Anfang der Saison von jedem einmal eine Siegesgeste?
Ja, wahrscheinlich
und nur
schon.
Eine und muss, die wird dann immer wieder?
Es kann nicht anders sein. Also es ist dermaßen auf Image, ja, auf Promotion ausgelegt. Es gibt von allen Fahrern die Bilder vor genau dem gleichen Hintergrund, alles hundertprozentig gleicher Blick, gleiche Geste, wie auch immer. Das wird dann auch verwendet übrigens für die PC und PlayStation, wie auch immer Spiele, die es über die Formel 1 gibt. Also es ist alles in diesem Bereich wahnsinnig durchgetaktet. Und es fiel mir eben auf, als ich kürzlich mal wieder eines der frei empfangbaren, weil es gibt's ab und an mal eines der frei empfangbaren Rennen zum Teil gesehen habe. Und hat mich dann doch sehr an unsere Diskussion damals über Fußball erinnert, ja, was wir da bei der Europameisterschaft geführt haben, nämlich ob das Ganze eigentlich einem als Zuschauerin, als Zuschauer wirklich noch Spaß machen kann. Ja. Kannst du dich damit noch identifizieren? Ich fand es früher toll, wenn da, keine Ahnung, am Anfang Michael Schumacher, dann gab es noch den Frenzen, hieß er, glaube ich, deutscher Rennfahrer auch.
Ja.
Oder auch am Anfang, als der junge Vettel dann da kam. Das war alles natürlich auch schon professionalisiert, aber in keinster Weise so auf diese Bildsprache von heute ausgerichtet, dass ja alles perfekt sein muss. Ja, und es hat mich wirklich oder hat mir wirklich mal wieder so vor Augen geführt, dass uns Zuschauern da so eine richtige Welt vorgesetzt wird, in die ich mich dann da reinfinden soll oder in die ich von den Machern des Ganzen ja fast rein katapultiert werden soll. Ich krieg eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, mir jetzt zum Beispiel von dem einen Fahrer da meinen Eindruck zu verschaffen, sondern ich krieg direkt vorgesetzt, jawohl, der macht die Geste, jawohl, der hat das Lächeln, jawohl, der setzt seinen Helm so auf und ab, der zieht die Käppi so und so. Also ich habe irgendwie überhaupt keine persönlichen Eindrücke mehr, die ich mir von diesen Leuten holen kann. Höchstens, wenn ich die dann mal in einem Interview oder wie auch immer reden höre, wobei da ob die Frage ist auch wieder die Frage, ob die sagen dürfen, was sie wollen. Aber es ist alles dermaßen durchgetaktet und ich muss ehrlich sagen, der sportliche Wettkampf jetzt an sich, der würde mir wahrscheinlich an sowas immer noch Spaß machen. Aber das Ganze dann wirklich so anzuschauen und sehen zu müssen, dass das eigentlich eine großartige Imagewerbung nur noch für dies und das ist, das hat mir dann wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht.
Ja, es ist, was du gesagt hast, dass sie dann so eine Siegesgeste da, also eine Siegesgeste da vollziehen, das erinnert mich so ein bisschen das, wenn jetzt Fußball EM oder WM ist und die Aufstellung wird quasi so von offizieller Seite eingeblendet, dann siehst du ja quasi immer so die Spieler, die Einzelnen, die dann immer so quasi nach vorne auf die Kamera zugehen und dann irgendwie ihr Gesicht halt so in die Kamera zeigen und so ähnlich klingt das für mich,
Das
nur
gibt's
halt noch ein
auch, genau.
bisschen, es klingt dann jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, wenn du jetzt quasi, wenn da die ganzen Szenen alle schon so vorgefertigt sind, würde, es würde dann gar nicht auffallen, wenn man die menschlichen Fahrer durch KI-Fahrer ersetzen würde.
Vielleicht nicht, ja.
Vielleicht
Ja.
ist das schon passiert, wer weiß. Der Terminator fährt schon eine Formel 1.
Wer weiß, ja. Nein, aber also man hat ja an gewisse Dinge, auch vielleicht Dinge, die man früher mal erlebt hat, eine gewisse Erinnerung. Und wenn ich jetzt an so ein Formel-1-Rennen der 90er Jahre denke und gucke mir dann sowas Aktuelles an, ich habe möglicherweise immer noch die paar Überholmanöver und wie auch immer. Aber ich habe davor und danach, also am Anfang bei der Vorberichterstattung, danach bei der Siegerehrung, das ist alles dermaßen getaktet, professionalisiert. Es muss so, es muss so. Was weiß ich, hier fliegt Konfettikorn 1, da drüben fliegt Konfettikorn 573. Ich weiß es nicht, aber es sieht alles dermaßen hochprofessionell aus, dass man sich denkt, sind die das jetzt da gerade wirklich? Also da wären wir schon fast wieder bei deinem KI-Gedanken.
Jetzt
Ja.
nochmal eine Frage, was mich ja bei Fußballberichterstattung, also wenn, sprich, wenn jetzt ein Live-Spiel im Fernsehen kommt, ja, massiv stört, ist, dass es ja sowohl im Vorfeld als auch danach, aber vor allem im Vorfeld ja schon irgendwie vorher alles zu Tode analysiert wird. Also das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, früher war es ja so, es ist vielleicht teilweise immer noch so, dass du, was ich um 20:15 Uhr ging die Sendung los und um 20:30 Uhr wurde das Spiel angepfiffen. Und da ist es ja jetzt so, dass dann irgendwie eine ganze Zeit lang früher das irgendwie losgeht und es wird dann schon alles von vorn bis hinten zu Tode analysiert. Teilweise dann auch während des Spiels der Kommentator oder die KommentatorInnen, die dann da schon irgendwie nicht mal 5 Sekunden den Mund halten können, sondern einfach wirklich alles analysieren und ständig mit Hintergrundinfos da glänzen oder zu glänzen versuchen. Ich finde ja Hintergrundinfos auch ganz schön. Da kann man sich dann aber auch eigentlich den Vorbericht sparen, indem man einfach nur das Spiel anguckt und dann. Aber es ist, wie gesagt, es wird zu Tode analysiert im Fußball und es wird während des Spiels von manchen wird es einfach zerredet. Und da ist jetzt die Frage, ist es in der Formel 1 genauso oder?
Also die Analysen gibt es auch in wahnsinniger Art und Weise natürlich, ganz klar. Also das ist sowohl in der Vor- als auch in der Nachberichterstattung so. Und vorher, es ist wie beim Fußball auch, da werden den Fahrern die Fragen gestellt, wo du denkst, die kommen aus der Hölle. Also nicht die Fahrer, sondern die Fragen. Das ist im Fußball ja das Gleiche. Das ist ja das, was du prinzipiell auch meinst. Und ich glaube, in so Großsportarten ist das mittlerweile einfach leider so. Da werden wir uns irgendwie mit abfinden müssen. Aber mir selber verdirbt es ein bisschen den Spaß daran, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wie gesagt, ich bin da jetzt im Endeffekt seit knapp 25 Jahren raus und im Endeffekt bin ich auch der Meinung, das ist jetzt die kontroverse Meinung, die ich vorhin angedeutet habe, dass Motorsport Umweltverschmutzung ist, die unnötig ist. Es braucht kein Mensch.
Naja, brauchen tust du Fußball dann auch nicht. Das ist nicht so viel
Ja.
Umweltverschmutzung. Aber freilich mit dem Motorsport, das stimmt. Aber wenn man es mal vom rein sportlichen Gedanken sozusagen anschaut, würde mich mal interessieren, egal ob es jetzt Fußballer ist oder ob es ein Formel-1-Fahrer ist, wie die selber an dem Tag denken, wenn sie zu dieser Videoaufnahme latschen müssen. Und keine Ahnung, der Fahrer, der eh immer nur auf Platz 15 ist, muss gerade abfeiern, dass er gewonnen hat. Das
Das,
finde ich spannend.
ja, also ich kann mir vorstellen, dass das für den, entweder man ist irgendwie total desillusioniert als Fahrer auf Platz, ständig auf Platz 15 und genervt von der Szene, oder man denkt sich, jetzt habe ich mal so richtig Gaudi, jetzt kann ich mal so tun, als ob ich ein Rennen gewinnen würde und so richtig.
Wer weiß, vielleicht ist es auch so. Vielleicht sehen wir es zu negativ und es ist die Party
Ja,
schlechthin. Ja, es
das ist so, wie
kann
wenn
ja auch
jetzt, was
möglich
weiß
sein.
ich, das ist jetzt, Achtung böse, mal jetzt die Spieler von Schalke 04 mit der Meisterschale ablichten würde.
Kleiner Gag für
Ja.
Insta. Nein, aber das einfach mal wieder so als Gedanke zu dem, was man ein bisschen erlebt. Das soll ja auch von diesem Augenmerk so der Hintergrund sein, man stößt auf irgendwas und kann sich einfach dann mal drüber austauschen. Denke ich, ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Und wen es interessiert, wenn mal wieder so ein Rennen auf RTL kommt, der soll sich einfach mal gar nicht von mir aus das Rennen, sondern einfach mal so ein paar Minuten dieser Berichterstattung dazu anschauen. Und da kommt einem dann schon wirklich das Kopfschütteln. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, ein generelles Problem von Profisport, dass das wirklich alles, es war ja schon vor 25 Jahren sehr kommerzialisiert, aber das ist irgendwie noch viel schlimmer geworden. Ich vermute mal, dass die Formel-1-Autos, die damals ja schon munter zugekleistert waren mit Werbung, jetzt noch viel mehr zugekleistert sind. Und daher
Ja,
ist das
definitiv.
alles
Ja.
Sache, wo ich dann auch etwas bedenklich und schade finde, aber wir können es nicht
Wir
ändern
können
und
es nicht ändern,
ne.
nein. Ja.
Wir können nur sagen, wir gucken es oder wir gucken es nicht. Und ich
Genau,
meine,
und dafür ein Abo abschließen würden wir zwei eh nicht.
nee,
Haben wir jetzt gerade in
nee,
Erfahrung
also ich bin
gebracht.
jetzt
Ja.
auch, also
Ja.
Formel 1 ist eigentlich auch, wie gesagt, ist für mich völlig uninteressant geworden. Ich habe damals, es war doch der Sebastian Vettel, der da damals eben gesagt hat, er hört auf, weil er will die Umwelt schützen, auch für seine Kinder und so weiter. Das kann er nicht mehr miteinander vereinbaren. Das fand ich irgendwie, fand ich an sich stark, dass er das gemacht hat, und war vielleicht auch der richtige Weg. Das ist das Letzte, was ich mich so wirklich erinnere, was da irgendwie passiert ist.
Ist auch schon wieder
Und
eine Zeit
ja,
her.
ist auch schon ein paar Jahre her,
Ja, die
genau.
letzten Jahre waren ja eher die langweiligen, wo immer nur der Verstappen gewonnen hat. Ja, einen anderen Namen gab es ja eigentlich in der Formel 1 gar
Gab es
nicht
denn immer
mehr.
noch den
Ja,
Lewis Hamilton? Der ist doch auch
aber
ein.
der taugt ja schon seit Jahren nichts mehr. Also ich
Ah
glaube, der
ja.
Verstappen war jetzt 3 oder 4 Mal hintereinander Weltmeister. Also das ist total langweilig gewesen im Endeffekt. Ja, ja.
Ja.
Naja, also hast nichts verpasst.
Jo,
Ja,
na
in
dann.
dem Sinn. Ja. Ja, jetzt haben wir unseren kleinen Augenmerk auch noch untergebracht und sind damit jetzt am Ende von unserer, die vier Augen treffen sich auch physisch,
Genau.
ja, schon wieder damit am Ende.
Jo, völlig am Ende.
Völlig am Ende. Ja, ist auch noch warm, ja,
Ja.
das kommt auch noch dazu. Also, wenn ihr es erst später hört und es schon abgekühlt hat, als wir
Ja.
das hier aufgenommen
Hatte
haben, war
es
es
über
noch
30
warm.
Grad.
Und war auf jeden Fall schön, dass du da warst, dass wir das zusammen anhören konnten. Und wir sind natürlich auch wieder gespannt, wenn euch dazu was einfällt, wenn ihr Fragen, Wünsche, Ideen, Kommentare habt, immer her damit. Wir sind immer dankbar. Es gibt mit Sicherheit eine Folge 8.
Genau.
Schauen wir mal, was es dann wird.
Ja.
Und schon mal von meiner Seite bis dahin tschüss und schöne Zeit.
Jo, auch von mir, schöne Zeit. Ciao, danke, dass du mich auch face to face ausgehalten hast, Johannes.
Kein Thema.
Also, ciao.
Tschüss.